Das ist ein Podcast von Schweizer Radio Dieres.
Hier ist Michael Sennhauser mit der 89. Ausgabe von Kino im Kopf. Wir sind am Filmfestival in Locarno und entsprechend tönt auch unser heutiges Angebot. Zuerst stelle ich Festivaldirektor Frederik Mehr und seinem Chef, Festivalpräsident Marco Solari, die ewige Frage nach der Stellung ihres Festivals in der Schweiz und in der Welt. Langweilig? Warten Sie es ab. Dann folgt ein kurzer Austausch zwischen Eric Facon und mir zum Eröffnungsfilm Brideshead Revisited und zum ersten Film im Wettbewerb Parque Villa aus Mexiko. Dann noch einmal Mehr und Solari zur ewigen Medienforderung nach Stars und Glamour in Locarno und zum Schluss noch ein Geburtstagsgruß an den Schweizer Filmer Alexander I. Seiler, der am Eröffnungstag von Locarno seinen 80. Geburtstag feiern konnte. Kurztipps und Soundtrackspiel haben wir auch, trotz Festival. Hier sind sie, die 5 Filme im aktuellen Kinoangebot, die meiner Meinung nach niemand verpassen sollte. Shotgun Stories. Eine Neo-Western-Familienfehde mit shakespeareschen Dimensionen, aber viel weniger Dialog. Ein Film, den wir leider erst nächste Woche vorstellen können, den aber niemand verpassen sollte. XXY, eine intensive, subtile Auseinandersetzung mit der Geschichte eines Hermaphroditen. Was genau definiert das Geschlecht eines Menschen? In Bruges, in Brücke, ein schwarzhumoriger Killer-Thriller mit absolut hinreißenden Darstellern. Before the Devil Knows You're Dead von Sidney Lumet. So präzise, pessimistisch und direkt wie meist beim Meister des Dog Day Afternoon. J'ai toujours rêvé d'être un gangster von Samuel Bonchetri mit seiner wundervollen Frau Anna Mouglali in einer Hauptrolle. Und nun Ohren auf für einen Soundtrack-Ausschnitt.
All right, folks, showtime.
Wer beklagt sich hier und weist den Jammeri zurecht?
You broke my arm.
There are 215 bones in the human body. That's one.
Schwierig? Einfach überlegen. In welchem Action-Klassiker kommt eine knallharte Frau vor, die sowas sagen könnte? Auflösung wie immer am Ende der Rolle. Am Mittwoch begann in Locarno das 61. Internationale Filmfestival. Es ist das größte Filmfestival der Schweiz und es gilt international als das kleinste der großen. Aber lässt sich Locarno überhaupt vergleichen mit seinen direkten Konkurrenten, den Festivals von Cannes, von Berlin oder von Venedig? Ich habe mit Festivalleiter Frederik Mehr und bei seinem Chef, Festivalpräsident Marco Solari, nachgefragt, ob da was dran sei an der Formel zu groß für die Schweiz, zu klein für die Welt. Böse Zungen behaupten ja immer wieder, dass in den Tagen des Filmfestivals einfach die Deutschschweizer nach Locarno pilgern. Aber das stimmt natürlich nicht. Locarno habe vielmehr das Glück, ein eher internationaleres Publikum zu haben als andere Festivals, sagt sein Leiter Frederik Mehr. Die Leute aus Frankreich, Italien, Deutschland und anderswo kommen, weil sie wissen, dass dieses Festival zugänglich bleibt, trotz seiner Stellung, sagt Frederik Mehr.
On a la chance à Locarno d'avoir en effet un public certainement beaucoup plus international que d'autres festivals, parce qu'on n'a pas seulement un public tessinois, on a un public suisse de façon générale, mais on a aussi un énormément de Français, d'Italiens, d'Allemands, voire même de gens qui viennent de plus loin encore, qui viennent à Locarno parce qu'ils savent que c'est un festival qui reste accessible malgré son importance.
Damit hat Mehr durchaus recht, denn an einem Festival wie Cannes hat das Publikum nichts verloren. Da sind ausschließlich Film- und Medienprofis anwesend. Wie steht es denn mit der Behauptung, Locarno könne gar nicht so wichtig sein, weil die Siegerfilme danach häufig nicht einmal ins Kino kommen in der Schweiz? Das treffe durchaus zu, sagt Frederik Mehr. Aber der Schweizer Kinomarkt sei eben international nicht sehr relevant. Wichtig sei, dass der Sieger vom letzten Jahr, Masahiro Kobayashi, aufgrund des Goldenen Leoparden von Locarno eine komplette Retrospektive in Rotterdam bekommen habe. Und wichtig sei, dass ein Weltvertrieb eine Auswahl seiner besten Filme international auf den Markt gebracht habe. Der Preis von Locarno habe Kobayashi also die Sichtbarkeit und Anerkennung gebracht, die er zuvor nicht hatte. International. Außer in der Schweiz.
Donc, en fait, le prix de Locarno a donné à Kobayashi une visibilité et une internationalité qu'il n'avait jamais eu auparavant, sauf en Suisse.
Zu klein für die Welt ist Locarno so gesehen also nicht. Aber zu groß für die Schweiz? Zumindest so groß, dass weiteres Wachstum kaum mehr zu finanzieren sei, findet Festivalpräsident Marco Solari. Aber das wahre Problem sieht er woanders.
Die Schweiz besteht aus Tausenden und Tausenden und Abertausenden von subtilen Gleichgewichten. Und sobald ein Gleichgewicht gestört wird, dann arbeitet alles, um dieses Gleichgewicht wieder herzustellen. Und dementsprechend hat man in der Schweiz Großes nicht gern.
Und dann beweist Marco Solari fast schon kabarettistisches Talent.
Sonst sagt man sich sofort mit echt schweizerischer Besorgnis. Ja, dieses Urwort der Schweiz. Ja, wird's nicht zu groß.
Vielleicht ist Locarno wirklich nicht zu groß für die Schweiz. Vielleicht ist die Schweiz einfach zu klein für Locarno. Auch das muss nicht sein, meint Marco Solari.
Und dann sagt man sich wieder, aber Leute, wir haben jetzt 60 Jahre lang daran gearbeitet. Jetzt haben wir etwas Großes, das in der Welt ausstrahlt. Also hoffentlich lasst jetzt einmal für einmal dieses Ja sein und freut euch, dass etwas groß geworden ist.
Hua! Michael Sennhauser, kommen wir zum Eröffnungsfilm des gestrigen Abends, eigentlich des ganzen Festivals von Locarno, dieser 61. Ausgabe. Der erste Film, der auf der Piazza gezeigt wurde dieses Jahr, heißen tut er Brideshead Revisited, kommt aus England und ist eine Romanverfilmung von Evelyn Waugh. Ein Stoff, der zurückführt in das letzte Jahrhundert, ungefähr Anfang bis Mitte des letzten Jahrhunderts in England. Wenn man so die Geschichte des Festivals betrachtet, dann ist der Eröffnungsfilm immer etwas sehr Populäres, etwas, das die Masse ansprechen kann. War ist das ein typischer Eröffnungsfilm?
Nicht ganz typisch, aber es sollte eigentlich für das Publikum funktioniert haben, denn die Geschichte ist eigentlich auch bekannt. Brideshead Revisited wurde auch als BBC-Mehrteiler erfolgreich in ganz Europa ausgestrahlt und das ist eine Neufassung eines Romans, den Evelyn Waugh auch seinerzeit schon in mindestens zwei Fassungen geschrieben hat. Es ist ein Sittengemälde, es ist eine dieser Geschichten, die spielt in dieser britischen Gesellschaft, wo die Leute eigentlich keine materiellen Sorgen haben und deshalb Zeit haben, sich um ihre eigenen spirituellen Probleme und ihre Beziehungsprobleme zu kümmern.
Um was geht's denn im Einzelnen in dieser Story?
Konkret ist es die Geschichte eines jungen Mannes, eines Malers aus bürgerlicher Herkunft, der gerät da in eine katholische, britische, sehr reiche Familie. Die hat dieses Schloss, Brideshead heißt dieses Schloss, und dort gerät er zwischen Bruder und Schwester. Also der Bruder ist homosexuell und bringt ihn mit nach Hause und er verguckt sich in die Schwester. Die Mutter der beiden ist erzkatholisch und hintertreibt alles, was nicht in ihren Katholizismus passt. Der Vater lebt in Venedig mit einer Geliebten. Also so die typische, dekadente britische Familie, in die dieser junge Maler da hereingerät. Und aus seiner Sicht wird auch die ganze Geschichte erzählt.
Und wie ist das Ganze umgesetzt? Das klingt danach, als wäre da ein großes Kitschpotenzial vorhanden.
Das Kitschpotenzial ist da, der Film ist aber sehr zurückhaltend und der Roman hat mit Kitsch überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich ein Sittengemälde. Mich erinnert das daran, was der Great Gatsby für die Amerikaner ist, also so ein Zeitporträt, das gleichzeitig zeitlos ist. Der Roman besteht aber aus lauter inneren Monologen, ist ein hochkomplexes Gebilde und der Film ist grundeinfach, der erzählt mehr oder weniger linear einfach diese Geschichte, so wie sie im Roman dem Mann dann viel später eigentlich wieder einfällt. Also es ist eine linear erzählte, einfache Geschichte, in der eigentlich auch jeder Mann und jede Frau mitkommen sollte.
Trotzdem ein Film, der Spaß machen kann, einem großen Publikum.
Der macht jedem Publikum Spaß, das sich auf diese Art von Kostümfilme und Zeitgemälde einlassen mag. Und mir hat er sehr viel Spaß gemacht.
Kommen wir noch zu einem zweiten Film, der jetzt im Moment gerade gezeigt wird. Der erste Film im Wettbewerb. Sie haben ihn bereits gesehen, weil man als Journalist immer einen Tag Vorsprung hat auf den Rest des Publikums. Parque Villa nennt sich dieser Film. Er stammt von Enrique Rivero aus Mexiko. War das jetzt ein guter Anfangsfilm für den Wettbewerb?
Da bin ich nicht ganz sicher. Es ist ein ganz typischer Festivalfilm. Es ist einer dieser Filme, die man im Kino wahrscheinlich nie zu sehen kriegt, weil sich niemand getraut, die überhaupt ins Kino zu bringen. Es ist einer der Filme, die viel Geduld verlangen. Ein Publikum am Festival hat diese Geduld normalerweise und auch diese Neugier. Die ersten 10 Minuten dieses Filmes versinkt man im Sessel und kämpft gegen den Schlaf, denn erzählt wird eigentlich die Geschichte des Alltags eines alten Mannes, der ein Haus hütet, das seit 30 Jahren zum Verkauf steht in Mexiko. Hin und wieder bekommt er Besuch und der Tagesablauf da ist immer der gleiche. Nach etwa 20 Minuten wacht man wieder auf und merkt plötzlich, man ist unendlich fasziniert von dieser Geschichte. Also man muss sich durchbeißen, aber wenn man drin ist, dann kommt es plötzlich. Und dann hat der ganze Film etwas Hypnotisches, wie viele der neuen mexikanischen Filme. Und zum Schluss hin überwältigt er einen richtiggehend, aber das ist ein Erlebnis, das kann man wirklich nur haben, wenn man die Geduld aufbringt, das durchzusitzen. Und das passiert normalerweise nur am Festival. Also die gleichen Leute, die solche Filme hier in Locarno mit Begeisterung sehen, würden sie wahrscheinlich im Kino nicht gutieren.
Ein typischer Festivalfilm, sagen Sie, was spüre ich jetzt heraus bei Ihnen? Ist das mehr Begeisterung? Weil oder ist das das Gegenteil? Weil Sie schildern hier auch wirklich eine Berg- und Talfahrt der Gefühle.
Das ist ein Festivalerlebnis par excellence. Man sitzt da und die erste halbe Stunde findet man, muss ich mir das wirklich antun? Und danach merkt man langsam, warum man sich das angetan hat und wird reich belohnt dafür. Also es ist wirklich eines dieser Kinoerlebnisse, die man nur an einem Festival machen kann, weil man im Kino nie auf solche Überraschungen stößt. Man geht ja normalerweise nicht ins Kino einen komplett unbekannten Film ansehen, von dem man auch nie etwas gehört hat. Am Festival passiert einem das laufend und das ist genau das, was so ein Festival eigentlich interessant macht.
Nun haben Sie ja einige Erfahrungen mit Festivals, speziell auch mit diesem in Locarno. Hätte so ein Film Chancen auf einen Preis?
Ja, möglicherweise schon. Er ist ziemlich radikal. Allerdings ist es selten, dass der erste Film, der im Wettbewerb gezeigt wird, auch den Preis bekommt. Die Festivalpolitik steigt normalerweise mit einem Knaller ein, dann sinkt es ab, die nächsten 2 bis 3 Filme sind so lala und dann zieht es wieder an und gegen Ende des Festivals werden die eigentlichen Preishoffnungsträger gezeigt. Zumindest läuft es normalerweise so an einem Festival. Aber Überraschungen gibt es immer.
Und nun noch einmal Frederik Mehr und Marco Solari. Diesmal zur weltbewegenden Frage, ob das Festival wirklich mehr Stars und Glamour brauche, wie gewisse Medien immer wieder nölen. Und falls ja, wozu überhaupt? Frederik Mehr, warum braucht ein Festival wie Locarno so etwas wie Internationalität?
Parce qu'un festival n'existe pas sans internationalité. J'entends un festival, surtout comme Locarno, qui est un festival de haut niveau, qui fait partie des 5, 6, 7 principaux festivals du monde.
Ohne Internationalität gäbe es ein Festival von der Größe und Wichtigkeit von Locarno nicht. Man muss sehen, dass Locarno zu den wichtigsten 5, 6 oder sogar 7 Festivals weltweit gehört. Darum muss dieses Festival das Weltkino abbilden, mit den wechselnden Tendenzen jedes Jahr.
Avec des tendances qui se remarquent, qui changent selon les années.
Das Wichtigste wäre, ein internationales Programm anbieten zu können. Also die Filme müssen international sein. Braucht es auch ein internationales Publikum?
Alors, Il y a deux réponses à ça. La première, c'est que oui, nous avons besoin d'une internationalité des films. Nous avons besoin d'une internationalité des présences professionnelles. À savoir qu'un festival international du niveau de Locarno doit avoir des invités qui sont des acheteurs, des journalistes qui viennent du monde entier.
Darauf gibt es 2 Antworten. Ja, wir brauchen vor allem internationale Präsenz, und zwar im professionellen Bereich. Wir brauchen ausländische Filmproduzenten, Filmeinkäufer, auch Journalisten, die nach Locarno kommen. Das macht aus diesem Festival einen Ort des internationalen Filmgeschäfts. Was das Publikum angeht, sind wir schon dort. Hierher kommt nicht nur das Tessiner Publikum, sondern die ganze Schweiz. Aber auch darüber hinaus haben wir Publikum. Wir haben viele Besucherinnen und Besucher aus Frankreich und Italien, aber auch aus Deutschland und noch viel weiter her. Dies, weil das Publikum bemerkt hat, dass wir ein recht familiäres Festival sind.
Qui viennent à Locarno parce qu'ils savent que c'est un festival qui reste accessible malgré son importance.
Nun ist klar, dass die Internationalität vom Publikum und vom Programm her sehr wünschenswert ist. Die andere Geschichte ist die mit diesem fehlenden Glamour, den man Locarno immer wieder vorwirft. Aber die Stars, die holen ja nicht die Filme her. Das ist ja eher umgekehrt. Also wozu bräuchte man überhaupt Stars? Braucht man nicht viel eher einfach Filmprofis und Verkäufer und Einkäufer?
La réponse est tout simplement dans le micro qui se trouve en face de moi. C'est-à-dire que surtout les stars, on en a besoin par rapport aux médias. Parce que certains types de médias, pas forcément la radio suisse, mais je sais pas moi, des grands magazines glamour ont besoin de stars et ne viennent à Locarno que s'ils peuvent interroger la grande star sur sa nouvelle tenue ou sur son nouveau parfum.
Es gibt gewisse Medien, das Schweizer Radio gehört da wohl weniger dazu, die brauchen Stars, damit sie über deren neues Parfüm oder ihre neuen Kleider berichten können. Wir in Locarno setzen etwas mehr auf professionelle Gäste, bei denen der Glamour nicht so wichtig ist. Wobei ich sagen muss, wenn mir in Locarno Filmgrößen wie Nanni Moretti oder Aki Kaurismäki begegnen, dann ist das für mich auch Glamour. Ob jetzt Nicole Kidman da ist oder nicht, ist mir selbst nicht so wichtig.
Donc le glamour, à mon avis, il y est, parce que pour moi, de rencontrer un grand cinéaste comme Nanni Moretti ou Aki Kaurismäki au coin de la rue, de pouvoir lui serrer la main et discuter avec lui, ça c'est du glamour. Finalement, qu'il y ait une grande star comme Nicole Kidman à Locarno, quelque part, moi, ça m'intéresse un petit peu moins. Après, en effet, certains médias, ça les intéresse plus.
Sie waren selber jahrelang Journalist. Warum braucht ein Festival denn die Medien und warum braucht das Festival gerade diese Medien, die nur wegen den Stars kommen?
Justement, peut-être pas. La grande question, c'est est-ce qu'on a besoin de ces médias? Alors, ces médias donnent de la visibilité à des films, à des œuvres quand même, donc c'est très très bien parce que.
Wir brauchen die Medien, weil sie zur Sichtbarkeit des Festivals beitragen und weil sie das Festival in die Welt tragen. Je mehr Journalisten kommen, desto besser, denn auch die Hochglanzmagazine müssen über die Filme sprechen.
Et enfin, les médias sont importants parce qu'ils vont faire de caisse de résonance nationale et internationale aux films. Alors évidemment, plus on en a, mieux c'est. Et une grande revue de prestige, même très populaire, va être utile parce qu'elle va aussi parler du film.
Marco Solari, Frédéric Mehr hat erklärt, warum ein Festival wie Locarno Internationalität braucht. Es geht darum, dass es keine Nabelschau sein soll. Man braucht die internationalen Filme. Man braucht aber auch ein internationales Publikum, um für die internationalen Filme interessant zu sein. Also beißt sich die Katze bei jedem Festival ein bisschen in den Schwanz. Man braucht all die Dinge, damit man am Ende Filme zeigen kann. In Locarno wird jedes Jahr die Frage aufgeworfen, ob man noch mehr Stars brauche oder weniger. Wir haben kurz mit Frédéric Mehr darüber gesprochen, dass die Stars vor allem ein bestimmtes Segment der Medien anziehen. Und meine Frage dort war, braucht es denn diese Medien überhaupt, die wegen der Stars kommen und nicht wegen der Filme?
Es ist diese ewige Frage der Stars und manchmal antwortet man etwas resigniert oder dann wieder etwas verärgert, aber das darf man ja eigentlich nicht und man muss sich immer wieder zusammenreißen und sehr objektiv antworten und sagen, im Prinzip sind Stars Marketing und es ist klar, jedes Festival braucht Marketing. Die Frage lautet also, ist die Präsenz eines Stars das richtige Marketing für Locarno? Und da wird die Antwort wieder etwas schwierig. Ich glaube schon, wenn es der richtige Star ist. Und was ist der richtige Star für Locarno? Es ist der Star, der auch etwas zu sagen hat, der intelligente Antworten gibt, der inhaltliche Antworten gibt, der Aussagen macht, politische, gesellschaftspolitische Aussagen macht. Das ist der richtige Star für Locarno. Und das ist uns in der letzten Zeit immer wieder gelungen. Und manchmal, warum sagte ich verärgert oder resigniert? Manchmal hat man das Gefühl, man nimmt dies einfach nicht zur Kenntnis. Da kann man mit Namen wie Susan Sarandon oder Anthony Hopkins oder Dario Fo oder Michel Piccoli und wer auch immer kommt, auftreten und man nimmt es einfach nicht zur Kenntnis. Und dann sagt sich der Festivalpräsident, ja, Himmel, was soll es sein? Natürlich hätte man dann gerne Namen wie George Clooney zum Beispiel. Und vergisst dann immer wieder, dass dieser Glamour für Locarno einfach unerschwinglich ist. Internationalität, die Präsenz eines Stars und des Stars willen, die geht in die Hunderttausende von Dollars oder von Franken. Der Dollar ist ja wieder Franken. Die Chance, die wir in Locarno haben und auch immer wieder ergreifen, ist, einen Star, der etwas zu sagen hat, hier einzuladen, weil er mit der Plattform Locarno einverstanden ist. Dann kommt er und hat auch Freude. Und das, was wir ihm zahlen müssen, ist ein gutes Hotel und natürlich der Flug. Und das geht dann auch sehr rasch in die 50, 60, 70.000 Franken, vor allem wenn er von Los Angeles oder von Tokio oder von sonst irgendwo weit herkommt.
Und nun weg von Locarno und noch ein Geburtstagsgruß. Am Mittwoch vor 80 Jahren, am 6. August 1928, wurde in Zürich einer der heimlichen Revolutionäre des Schweizer Films geboren. Alexander I. Seiler, Theaterwissenschaftler, Filmemacher, Publizist. Mit Dokumentarfilmen wie Siamo Italiani von 1964, mit kulturpolitischen Initiativen und mit unzähligen Aufsätzen und Publikationen hat sich Alexander Seiler unermüdlich eingemischt in die eigenen Angelegenheiten der Schweiz. In den 60er Jahren wurde in ganz Europa das Kino erneuert. In jedem Land begannen junge Filmemacher, das Illusionskino der 50er Jahre auszumisten und mit dokumentarischen Ansätzen neue, durchaus politisch verstandene Ansprüche zu etablieren. Das war keine koordinierte Bewegung, das waren eher spontane Eruptionen, überall aus ähnlichen Bedürfnissen geboren. Alexander Seiler war einer dieser neuen Filmemacher. Er war 36 Jahre alt, als er mit dem Dokumentarfilm Siamo Italiani 1964 ein heißes Eisen der Schweizer Politik aufgriff. Ein heißes Eisen, an dem auch andere in jener Zeit herumschmiedeten. Die italienischen Gastarbeiter, wie man sie damals nannte, jene Menschen, die gekommen waren, anstelle der Arbeitskräfte, die man gerufen hatte, wie es Max Frisch formulierte. Alexander Seiler filmte sie als Menschen und ließ sie erzählen, sein Film brachte Tausende von Menschen dazu, hinzuhören und sich aufzuregen. Diese Aufregung über ungehörige Zustände, sie war immer einer der Motoren von Alexander Seiler. In seiner Kolumne in der Wochenzeitung hat sich der 79-Jährige vor einem Jahr über die Gelassenheit aufgeregt, welche vor allem die Schweizer Medien seiner Meinung nach den Ungerechtigkeiten des Alltags entgegenbringen. Man könnte also sagen, entgegen der landläufigen Vorstellung war es nicht die Gelassenheit, welche Alexander I. Seiler zu seinem schönen Alter von 80 Jahren verhalf, sondern die Fähigkeit, sich wenn immer nötig aufzuregen.
Das ist richtig, ja. Ich bin zwar schon ein bisschen altersmild geworden, aber ich bin immer noch fähig, mich zu empören. Und ich bin traurig, dass Empörung langsam zum Auslaufartikel wird.
In wenigen Tagen erscheint ein Buch von Alexander Seiler. Unter dem Titel »Daneben geschrieben« versammelt es Texte aus 50 Jahren. Und schon beim ersten Durchblättern gewinnt es die Konturen einer sehr persönlichen kultur- und sozialpolitischen Chronik der Schweiz. Mit seinen 80 Jahren ist Alexander Seiler noch immer an der Arbeit. Stimmt es, dass er soeben die Produktion eines neuen Filmes aufgenommen hat?
Ich mache einen kleinen Fernsehfilm über den Bildhauer Karl Geiser.
Ein Film über einen Bildhauer? Die Beschäftigung mit Kunst und Künstlern war von jeher ein wichtiger Teil von Seilers Arbeit. Und auch da war es immer die Leidenschaft, die ihn antrieb, und der Austausch mit anderen kritischen Geistern. Im Falle von Karl Geiser war es die Arbeit am Buch eines Freundes, welche den Ausschlag gab, erzählt Seiler.
Ich habe dann das Buch von David Streif über Karl Geiser als Fotograf lektoriert und habe mich dabei in die Figur Geiser, in seine Biografie verguckt.
Und damit sei auch der Eindruck korrigiert, dass die Empörung die wichtigste Triebkraft im Leben von Alexander I. Seiler gewesen sein könnte. Seine Filme, seine Aufsätze und nicht zuletzt das riesige Netzwerk an Freundinnen und Freunden, von denen Xandi Seiler, wie sie ihn nennen, umgeben ist, zeugen davon, dass vor allem seine Begeisterungsfähigkeit sein wirklicher Motor ist. Und das sieht auch der heute 80-jährige Alexander Seiler so.
Bestimmt, ich habe überhaupt in meinem Leben mich viel gefreut und nicht nur aufgeregt.
Alexander Seiler, der am Mittwoch seinen 80. Geburtstag feierte. Seilers neue Sammlung von Texten aus 50 Jahren erscheint unter dem Titel Daneben geschrieben am 18. August im Zürcher Verlag Hier und Jetzt. Und gegen Ende Monat wird es auch eine Reflexesendung mit Alexander I. Seiler geben.
Hua!
Und damit sind wir am Ende dieser Filmrolle. Fehlt noch die Auflösung des Soundtrack-Rätsels. Die knallharte Frau, die da eben einem Gegner den Arm gebrochen hat und ihm verspricht, es gäbe noch weitere 215 Knochen zu brechen, ist Linda Hamilton als Sarah Connors in James Camerons Terminator 2, Judgment Day von 1991.
You broke my arm!
There are 215 bones in the human body. That's one.
Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Ich hoffe, Sie bleiben dran oder Sie hören uns wieder zu in einer Woche in der nächsten Filmrolle. Danke und auf Wiederhören.